Schönen guten Abend, Freunde. Mir hat einer ein Buch geschenkt, der Krishan. Das sind jüdische Witze. Es erschien im Verlag Volk und Welt, Berlin. Es gibt es aber nur unter dem Ladentisch. Aber weil ich ein sozialdenkender Mensch bin, lese ich euch was draus vor. Das ist eine ganz eigenartige Art von Humor, hat ja jedes Volk so seine Eigenheiten. Bei den Schotten geht es immer um den Geiz. Nachricht aus der Zeitung. Zwei Taxis sind zusammengestoßen, alle 20 Insassen wurden verletzt. Oder bei den Ostfriesen, die haben immer so Besonderheiten. Habe ich jetzt gehört, die haben eine neue Zahl erfunden. Das ist die Zahl Sacht. Die steht zwischen der 7 und der 8. Naja, und bei den Juden ist es wieder anders. Zwei Juden sitzen im Eisenbahnabteil. Oi, seufzt der eine. Oi, 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 seufzt der andere. Meint der Erste, mein Herr, hören wir auf, über Politik zu reden. Ich lese noch einen vor, ein Schnorr, das ist ein Bettler. Der sagt, der kommt zum Herrn Kommerzienrat, dem ganz reichen Mann, und bettelt bei dem. Sagt, mein Leben lang bin ich vom Pech verfolgt. Der Kommerzienrat ist misstrauisch und sagt, na, was sind Sie denn von Beruf? Sagt der Schnorr, ich bin Musiker. Ich war im Symphonieorchester, aber unglücklicherweise hat sich das Orchester aufgelöst, und seitdem bin ich brotlos. Der Kommerzienrat ist noch misstrauischer. Sagt, was für ein Instrument spielen Sie denn? Sagt der Schnorrer, ich spiele Posaune. Der Kommerzienrat geht an den Schrank, öffnet, holt eine Posaune raus und sagt, ich habe zufällig eine Posaune hier, spielen Sie mir doch mal was vor. Sagt der Schnorrer, nu, was sagen Sie zu meinem Pech? Müssen Sie ausgerechnet eine Posaune haben? Schleume hat einen Sohn bekommen und lädt seine beiden Freunde zur Namensgebung ein. Und wenn ihr kommt, klopft nur kräftig mit dem Fuß an die Tür. Weshalb mit dem Fuß, fragen sie. Nu, ihr werdet doch nicht mit leeren Händen kommen. Was ist der Unterschied zwischen einem Saxophon und einem Sack Zement? Eine Mutter reinblasen, richtig. Und was ist der Unterschied zwischen einem Funken, der überspringt, und einem Funken, der Lieder singt? Na, musst du zuhören. Liebe Freunde, gleich nach dem letzten Jugendgottesdienst, da kamen einige zu mir gestürzt und sagten, du machst uns das zu schwer. Gehst du mit solchen Predigten nicht zu weit? Ihr erinnert euch, ich hatte gesagt, ein Christ braucht drei Eigenschaften, Illusionslosigkeit, Pietätlosigkeit, Rücksichtslosigkeit. Und nun sagt mir welche, wenn ich Jesus so nachfolge, wie du das gepredigt hast, da fliege ich zu Hause raus. Aber das kann ich mir nicht leisten, da stehe ich finanziell auf dem Schlauch. Meine Eltern sagen mir klipp und klar, solange du von unserem Gelde lebst, da verbieten wir dir, Christ zu werden. Dazu kann ich nur sagen, erstens, es kann dir niemand verbieten, ein Christ zu werden und in deinem Herzen an Jesus Christus zu glauben. Man kann dir höchstens verbieten, deinen Glauben auszuleben, zum Beispiel in die junge Gemeinde zu gehen. Und zweitens, wenn du Eltern hast, die deine finanzielle Abhängigkeit ausnutzen, um dich zu etwas zu zwingen, dann ist das Erpressung. Und zwar eine Erpressung der niedrigsten Sorte. Da kannst du nichts machen, solange du nicht 18 bist. Und wenn du dann nach dem 18. Lebensjahr immer noch von deinen Eltern finanziell abhängig bist, kannst du immer noch nicht viel machen. Aber eines Tages, da kommt für dich der Tag, wo du dich von solchen erpresserischen Eltern trennen musst. Und da wurde mir wieder vorgehalten, ist das nicht zu stark? Ist das nicht zu hart? Meine Gesprächspartner haben gesagt, wir fürchten, dass du die Menschen nicht zu Jesus einlädst, sondern dass du riskierst, dass sie sich von Jesus trennen. Das möchte ich natürlich ganz und gar nicht. Ich möchte, dass ihr euch zu Jesus bekehrt, das ist ja klar. Aber ich muss natürlich auch damit rechnen, dass manche von euch sich von Jesus abkehren. Das ist immer so, wenn von Jesus gepredigt wird. Jesus verlangt eine Entscheidung und in dem Wort Entscheidung, da steckt das Wort Scheidung drin. An Jesus scheiden sich die Geister. Das wird immer so sein, dass die einen ihm nachfolgen und die anderen ihn verlassen. Die einen ihn annehmen und die anderen ihn ablehnen. Das ist Jesus selber so gegangen, als er über diese Erde gegangen ist. Im Johannesevangelium, im 6. Kapitel, da wird beschrieben, wie Jesus mal in eine ganz schwere Krise gekommen ist. Das griechische Wort Krisis, das heißt auf Deutsch Scheidung. Damals war es so, dass fast alle seiner Anhänger sich von ihm getrennt haben. Es gab mal eine Zeit im Leben von Jesus, da war er bei den Massen beliebt. Das war damals, als er 5000 Menschen kostenlos Brot zu essen gegeben hat. Da waren sie natürlich alle von ihm begeistert. Da sind sie ihm scharenweise hinterhergerannt. Da war er der Held des Tages, da war er der King, da wollten sie ihn zum König machen. Aber dann merkten die, der will uns nicht bloß was geben, der will auch was von uns haben. Der hat uns nicht bloß was geschenkt, der hat auch von uns was verlangt. Der verlangt, dass wir an ihn glauben. Vers 40, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Nach diesem Satz, da beginnt der Protest. Da entrüsteten sich seine Zuhörer, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sie sprachen, ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso sagt der denn, ich bin vom Himmel gekommen? Solange er ihnen kostenlos Brot zu essen gegeben hat und sie sich bei ihm durchschlauchen konnten, da war es denen egal, aus welcher Familie er stammte. Aber jetzt, als er Glauben verlangt, da heißt es plötzlich, nur den kennen wir doch, denn sein Vater ist doch der Josef, der Zimmermann, in dessen Werkstatt, da haben wir doch früher für unsere Meerschweinchen Hobelspäne geholt. Und dessen Frau, die Marie, das ist doch die, die zu Weihnachten immer im Konsum aushilft. Und seine Schwestern, die kennen wir doch, mit denen sind wir da in der Tanzstunde gewesen. Und Jesus selber, der hat doch noch vor ein paar Jahren mit uns auf dem Dorfplatz Fußball gespielt. Wieso kommt der dazu zu behaupten, er käme vom Himmel und wir sollten an den glauben? Ihr seht daran, Glaube ist schon immer eine Zumutung gewesen. Das war damals auch nicht leichter, an Jesus zu glauben, als heute. Jedenfalls gilt für damals und für heute, wenn du zu Gott kommen willst, wenn du das ewige Leben haben willst, musst du an Jesus glauben. Und wenn du nicht an Jesus glaubst, dann lebst du am Leben vorbei. Da kommst du nicht zu Gott. Jesus hat ausdrücklich von sich selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu Gott außer durch mich. Diesen Ausschließlichkeitsanspruch, den hat Jesus gestellt. Und in diesem Punkt ist er absolut intolerant. Da lässt er nichts und niemand neben sich gelten, keine Philosophie, keine Weltanschauung, keine andere Religion. Dieser Absolutheitsanspruch, das ist schon das Erste, was die meisten bei Jesus nicht vertragen können. Und das Zweite ist, dass diesen Anspruch einer stellt, der peinlicherweise an einem Kreuz geendet hat, als ein Verbrecher. Das Ideal der Masse ist der Mann, der Brot verteilt, kostenlos, aber nicht einer, der sein Leben hingibt am Kreuz. Solange Jesus den Massen Brot gab, da waren sie dicke da. Aber in dem Augenblick, wo er Glaube verlangt, da machen sie sich dünne. Jesus sagt, Johannes 6, Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, das ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Solche Sätze, die Jesus manchmal gesagt hat, die sind gar nicht so leicht zu verstehen. Er redet hier von seinem Tod. Und er will sagen, nur dadurch, dass ich am Kreuz sterbe, könnt ihr leben. Kaum hat Jesus seine Predigt beendet, da stürzen schon die Ersten auf ihn zu und sagen, das ist zu viel, was du von uns verlangst. Viele seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Was der da redet, geht zu weit. Man kann sowas einfach nicht mit anhören. Und jetzt ist interessant, wie Jesus auf diese Kritik seiner Jünger reagiert hat. Der hätte ja sagen können, oh liebe Freunde, das tut mir aber leid. Ich wollte natürlich niemandem von euch zu nahe treten. Natürlich braucht ihr das auch nicht alles so genau zu nehmen, was ich zu euch sage. Und wenn ihr von Opfer und von Leiden und von Kreuz und Tod und Sterben nichts hören wollt, dann werde ich in Zukunft etwas sanfter predigen. So macht es ja die Kirche heute an vielen Punkten, unsere Kirche. Aus lauter Angst, jemanden zu nahe treten, tritt sie leise. Aus lauter Angst, jemanden zu verlieren, verliert sie möglichst kein Wort mehr über Zorn Gottes, über Gericht, über Sünde, über Bekehrung, über Verdammnis. Aus lauter Angst, jemanden vor den Kopf zu stoßen, entfernt sie alle anstößigen Dinge aus der Lehre und verhökert ihre Dienste zu herabgesetzten Preisen. Du glaubst nicht an Gott? Du glaubst nicht, dass Gott die Ehe gestiftet hat? Du glaubst nicht, dass an Gottes Segen alles gelegen ist? Ach, das macht nichts. Wir machen für dich trotzdem einen sogenannten Gottesdienst anlässlich der Eheschließung. Kannst du in der Kirche heiraten ohne den Segen, aber mit Glocken. Die sind dabei. Du kannst in der Kirche heiraten, ohne in der Kirche zu sein. Bei uns ist kein Ding unmöglich. Oder du glaubst nicht an Gott. Du hast ihn ein Leben lang abgelehnt. Du bist nie zum Heiligen Abendmahl gewesen. Du bist überhaupt kein Glied der Kirche. Ach, das macht nichts. Wir machen für dich trotzdem eine schöne Beerdigungsfeier. Leute, in 2000 Jahren Kirchengeschichte hat es sowas noch nicht gegeben. Das ist was ganz Neues. Pfarrer, die Atheisten beerdigen, schaufeln das Grab der Kirche. Mit dieser Anbiederung an die Welt, mit dieser Angleichung an den Zeitgeist, mit dieser Kompromissfreudigkeit, da verliert die Kirche den letzten Rest der Glaubwürdigkeit. Das ist der Ausverkauf der Kirche. Jesus, nach dem sich die Kirche nennt, hat sich so billig nie verkauft, nie. Der ist nie auch nur einen Millimeter zurückgegangen von den Forderungen, die er gestellt hat und von den Worten, die er gesagt hat. Und wenn er hier in Vers 47 sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, da ist er von diesem Satz auch niemals in seinem Leben wieder abgewichen. Und als sie angerückt sind und gesagt haben, das ist zu viel und das kann man sich ja gar nicht mit anhören, solche Reden, da hat er nicht gesagt, na gut, ich korrigiere mich. Ich sage nicht mehr, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Ich sage, wer ein bisschen an mich glaubt, hat das ewige Leben. Oder wer gar nicht an mich glaubt, aber glaubt, ein guter Mensch zu sein, der hat das ewige Leben. Nein, das hat Jesus nicht gesagt. Sondern ganz im Gegenteil, so heißt es hier im Vers 61, als er merkte, dass sie sich entrüsteten, da, heißt es, da sagte er zu ihnen, das ärgert euch wohl. Das heißt, als die auf 80 waren, hat er die Situation noch angeheizt. Statt die Leute zu besänftigen, da hat er das Feuer noch geschürt. Er hat immer provozierendere Predigten gehalten. Er predigt immer schärfer, weil er weiß, nur eine kompromisslose Verkündigung führt zu einer radikalen Bekehrung. Und ohne Bekehrung kommt niemand in Gottes Reich. Und darauf kommt ja alles an, dass du in Gottes Reich kommst. Und dazu ist erstens ein Entschluss nötig. Ich will mit Jesus leben. Das nennen wir die Bekehrung. Und zu diesem Entschluss, da muss zweitens noch kommen, die Bewährung. Dass du sagst, ich will jetzt so leben, wie es Jesus von mir verlangt. Und diese zwei Dinge, die Bekehrung und die Bewährung, das hat der Mitläufer nicht. Der Mitläufer kennt nur die Verehrung. Aber Jesus will keine Verehrer. Er will Nachfolger, die ohne Rücksicht auf Verluste, auf andere Menschen, auf andere Mächte, ihm allein gehorsam sind. Auch dann, wenn die Nachfolge teuer wird und was kostet. Als das die Massen damals verstanden, da standen sie auf einmal nicht mehr auf Jesus. Als das Kreuz seine ersten Schatten vorauswarf, da warfen die ersten schon das Handtuch. Da begann die große Abwanderung. Von da an, so steht hier, von da an wandten seine Jünger, viele seiner Jünger, sich ab und gingen nicht mehr mit ihm. Wenn ein Parteichef die Gefolgschaft allmählich davonläuft, da wird er versuchen, sie irgendwie festzuhalten. Kurs ändern, kürzer treten, Kompromisse machen. Jesus hat diesen Versuch nie gemacht. Er ist ja kein Parteichef, der um die Gunst seiner Parteigenossen feilschen muss. Sondern er ist der Sohn Gottes, er ist die Wahrheit in Person. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und die Wahrheit, die ist ja nicht heute so und morgen so, sondern die ist heute so und morgen so. Die ist immer die gleiche. Und wenn Jesus einmal gesagt hat, ich will euch ganz, ganz und gar, mit Leib und Seele, da kann er doch nicht auf einmal sagen, na also gut, das genügt mir, wenn er mit halber Seele mitmacht. Wenn ihr mir ein bisschen was von eurem Leben gebt, wenn ihr immer mal in die junge Gemeinde geht, da bin ich ja schon zufrieden. Und mal ein kleiner Seitensprung oder eine kleine Notlüge, ach, da bin ich nicht so kleinlich. Hauptsache, ihr seid irgendwie christlich. Und meine Worte, die braucht ihr auch nicht so wörtlich zu nehmen. Also so hat Jesus nie rumgesülzt. Sondern wenn er gesagt hat, liebt eure Feinde, hat er es auch so gemeint. Und dann hat er dir nicht erlaubt, dass du irgendeinen Klassenfeind oder einen Klassenkameraden hast. Und wenn er gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, da hat er das so gemeint. Und da hat er dir nicht erlaubt, dass du vor oder während der Ehe mit dem anderen Partner ins Bett gehst. Wenn er gesagt hat, du sollst lieben Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, dann hat er dir nicht erlaubt, ein halbes Christsein zu führen. Die Halbherzigkeit, die hat Jesus immer, immer abgelehnt. In der Offenbarung, da sagt er, ich weiß Bescheid über dein Tun. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du wenigstens eins von beiden wärst. Aber du bist weder warm noch kalt, du bist lauwarm. Darum werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Das sind natürlich scharfe Worte. Aber niemals hat Jesus eins seiner scharfen Worte entschärft. Nicht eine einzige seiner radikalen Forderungen hat er jemals zurückgenommen. Er hat lieber die Massen, die davor zurückschraken, abwandern lassen. Und wenn einer so radikal ist, da bleibt es natürlich nicht übrig, dass am Schluss er ganz alleine dasteht. Genau das ist Jesus passiert. Eines Tages waren sie alle weg. Es waren Tausende, die ihm nachgerannt sind. Und eines Tages, da waren es nur noch seine 12 Jünger. Und da hat Jesus seine Jünger nicht posiert und gesagt, also ihr, meine lieben Freunde, bleibt doch wenigstens ihr noch bei mir. Nein, in dem Augenblick, wo sie alle abgehauen sind, da hat Jesus sich umgedreht, hat seinen 12 Jüngern in die Augen gesehen, hat gesagt, und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Der hat es seinen Jüngern freigestellt und er stellt es auch euch frei. Jesus ist wirklich, das ist ein König, das ist ein Herr. Der rennt euch doch nicht nach wie ein Bettler, der winselt doch nicht um eure Gunst, ob ihr vielleicht so lieb sein wollt, ihm euer Leben zu schenken. Denkt doch ja nicht, dass du ihm einen Gefallen tust, wenn du dich bekehrst. Die Sache ist doch genau umgedreht. Er tut dir einen Gefallen, indem er dir die Chance eines neuen Lebens anbietet. Ich bitte dich, bedenke doch einmal, wer du bist und in welcher Situation du dich befindest. Du bist vor Gottes Gericht angeklagt, weil du versagt hast, weil du Gott nicht die Ehre gegeben hast, weil du ihm nicht gedient hast, weil du es nicht geschafft hast, seine Gebote zu befolgen. Mit einem Wort, weil du ein Sünder bist. Ja, was heißt hier Sünde, sagen manche. Ich weiß überhaupt nicht, wieso und wo in meinem Leben Sünde sein soll. Was heißt hier, ich weiß das nicht. Ich möchte dir eine einzige Frage stellen. Steht in der Bibel, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Na und? Hast du das geschafft? Hast du das dein Leben lang geschafft? Hast du es wenigstens diesen heutigen Tag geschafft? dass du deinen Nächsten lieb hast wie dich selbst? Dieses eine einzige Bibelwort genügt, um alle Menschen auf dieser Erde davon zu überführen, dass sie Sünder sind. Und es genügt auch, um dir zu beweisen, dass du ein Sünder bist. Und obwohl du ein Sünder bist, obwohl du vor Gott schuldig bist, obwohl du vor Gott versagt hast, da hat Gott sich was ausgedacht, um dir die Strafe zu ersparen, weil er dich lieb hat. Er will dich ja nicht kaputt machen, er will dich ja heil machen. Da hat Gott sich was ausgedacht, worauf wir Menschen nie gekommen wären. Gott kommt selber auf die Erde in Gestalt seines Sohnes Jesus Christus. Und der schlüpft in deine Haut und in dein Leben und lebt dein Leben. Und er stirbt deinen Tod. An der Stelle, wo du sterben müsstest, stirbt er. Er trägt die Strafe, die dir eigentlich gilt. Die Strafe, die du verdient hast, hat er auf sich genommen. Und wenn du an Jesus glaubst, dann bist du frei, dann bist du gerettet. Wenn du das nicht glauben willst, dann kannst du ja gehen. Du kannst ja deinen Lebensweg ohne Jesus gehen. Er wird dich ja nicht daran hindern. Genauso wenig, wie er damals seine 12 Jünger gehindert hat. Und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen, sagt er. Ich denke, das muss ein ganz dramatischer Moment gewesen sein, auch im Leben von Jesus. Was werden die 12 jetzt, die er geliebt hat und die er ausgewählt hat, was werden die letzten 12 jetzt sagen? Auch diesmal macht sich der Petrus zum Sprecher von allen. Und als Jesus sagt, wollt ihr auch weggehen? Da antwortet Petrus, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Das ist doch eigenartig. Diejenigen Jünger, die Jesus verlassen, die begründen das mit dem Argument, deine Worte sind hart, unerträglich, mit denen kann man nicht leben. Und die Jünger, die mit Jesus gehen und bei ihm bleiben, die begründen das mit dem Argument, dass sie sagen, du hast Worte des ewigen Lebens. Die reden alle beide von den gleichen Worten. So verschieden wird das gleiche Wort gehört, je nachdem, ob einer bereit ist, dem Wort zu gehorchen oder nicht. Denn nur wer Jesus gehorcht, erfährt, dass er die Wahrheit spricht. Wenn du nicht an Jesus glauben kannst, dann liegt das nicht an deiner Intelligenz, sondern es liegt an deiner Sünde, an deinem Stolz, dass du nicht bereit bist, dich der Autorität von Jesus unterzuordnen, ihm zu gehorchen. Du lehnst ihn nicht ab, weil er für dich ein intellektuelles Problem darstellt, sondern weil du dein Leben nicht ändern willst. Ich komme gerade von einer Jugendwoche, da war ein junger Mann, der wollte gerne mit Jesus leben. Der hatte den Ruf gehört, der hatte das alles ganz genau begriffen. Der wusste genau Bescheid, was Fakt ist, was Gott von ihm erwartet. Dass er in ein neues Leben einsteigen konnte und er hatte in seinem Leben schon viel Mist gebaut. Und ich sage nur, nach einem langen Gespräch, warum tust du das nun nicht? Da sagt doch Jesus, ja, ich komme und möchte dein Kind sein. Warum kannst du diesen Schritt nicht tun? Und da sagt er, da müsste ich ja mein ganzes Leben ändern. Genau das ist der springende Punkt, ob einer bereit ist, sein Leben zu ändern oder nicht. Glaube an Jesus ist zunächst einmal eine Willenssache. Deswegen redet ja Jesus seine Jünger damals und euch heute an, indem er sagt, wollt ihr auch weggehen? Was wollt ihr? Die 12 Jünger, die wollen nicht und die können auch nicht. Wisst ihr, wer einmal erkannt hat, dass Jesus der Heilige Gottes, das heißt, dass er der Sohn Gottes ist, der kommt von ihm nicht wieder los. Der Petrus, der erkennt ganz klar, ein Leben ohne Jesus, das ist kein Leben mehr. Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Mir geht das wie dem Petrus. Ich kann mir mein Leben ohne Jesus überhaupt nicht mehr vorstellen. Jesus, das ist der Sinn meines Lebens, das ist der Maßstab meines Lebens. Ohne den läuft bei mir nichts, ohne den wäre ich nichts. Ohne den kann ich mir auch meine Zukunft gar nicht vorstellen. Zu meiner Zukunft gehört auch der letzte Tag meines Lebens. Am letzten Tag meines Lebens, da werde ich nicht allein sein, ganz egal wo und wie ich sterbe, sondern Jesus wird bei mir sein und das ist für mich entscheidend wichtig. Und am jüngsten Tage, da wird er mich vom Tod auferwecken, er wird mich rausholen aus der Finsternis des Grabes und mich hineinführen in das volle Licht von Gottes Herrlichkeit. Und ich frage dich jetzt, wenn du Jesus ablehnst und nachher aus dieser Kirche rausgehst, wohin, zu wem willst du denn eigentlich gehen? Wer soll denn der Maßstab deines Lebens sein? Soll es ein Politiker sein? Politik muss sein. Es gibt gute und schlechte Politiker. Aber auch der beste Politiker, der kann bestenfalls deine äußeren Verhältnisse verbessern. Aber dein Verhältnis zu Gott kann er nicht verbessern. Das kommt bloß in Ordnung, wenn deine Sünde aus der Welt geschafft wird. Und das schafft nur Jesus. Die Worte der Politiker, die sind sehr schnell vergessen. Was die heute sagen, ist morgen manchmal schon veraltet. Was Jesus sagt, das gilt ewig. Und wenn du ihm deine Sünden bekennst und er sagt zu dir durch den Mund einer seiner Diener, deine Sünden sind dir vergeben, dann hat das ewige Gültigkeit. Dann kann dich die bekannte Schuld nie wieder belasten, weder in Zeit noch in Ewigkeit. Deine Sünden sind dir vergeben, geh hin in Frieden. Das sind Worte des ewigen Lebens. Oder willst du dich der Wissenschaft anvertrauen? Wissenschaft muss sein, es gibt echte und Scheinwissenschaft. Scheinwissenschaftler kennst du daran, dass sie behauptet, sie wüsste alles. Und echte Wissenschaftler kennst du daran, dass sie bescheiden ist, dass sie ihre Grenzen erkennt. Die Begrenzung auf das menschliche Denken und Erkennen. Und deswegen kann dir die Wissenschaft nichts geben für den Bereich des Glaubens, der außerhalb des Denkens liegt. Die Wissenschaft kann vielleicht durch die ärztliche Kunst deinen Tod aufschieben auf Stunden oder Tage oder Jahre, was weiß ich. Sie kann dich nicht vom Tod aufwecken. Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Das sind Worte des ewigen Lebens. Wisst ihr, ich habe in meinem Leben tausende Bücher gelesen. Aber ich kenne keinen Philosophen, ich kenne keinen Dichter, der sowas jemals gesagt hätte, der es gewagt hätte, sowas zu sagen, der es gekonnt hätte, sowas zu sagen. Denn die alle sind ja nur sterbliche Menschen. Die meisten von denen, deren Bücher man liest, sind ja schon lange tot. Das konnte allein Jesus Christus sagen, der auferstanden ist vom Tod. Und ich kenne kein Wort eines Menschen, das mir in meiner Sterbestunde irgendwas noch bedeuten könnte. Ich habe hunderte Beerdigungsreden halten müssen. Ich hätte mir nicht gewagt, zu den Menschen irgendein Goethewort oder irgendwas anderes zu sagen. Menschen, die dem Tod begegnet sind, denen kannst du nur begegnen mit Worten des Lebens. Und diese Worte hatte ich hier in diesem Buch. Und deswegen konnte ich bei Beerdigungen sprechen. Und es gibt keine Beerdigung, bei der ich nicht diesen Satz vorgelesen hätte, wo Jesus sagt, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das genügt für mich, wenn meine Sterbestunde mal gekommen ist. Das sind Worte des ewigen Lebens. Mehr wird dir von niemandem geboten. Und mit weniger brauchtest du wirklich dich nicht zufrieden geben. Lasst uns beten.
Danke, Jesus, dass du die Worte des Lebens hast für uns. Danke, Jesus, dass du unsere Gedanken kennst und weißt, dass wir oft Angst haben, den Schritt zu dir zu tun. Aber danke, Jesus, dass in deinem Wort steht, dass die Sünde ist, die uns scheidet von dir, dass wir dein Bild nicht sehen, wie es wirklich ist, dass du uns lieb hast, uns verändern willst, dass du es gut mit uns meinst in jeder Beziehung. Darum möchten wir dich bitten, dass du uns unsere Gedanken in die Richtung lenkst, wie du willst, unsere Zweifel wegnimmst, dass du ein Tyrann bist, sondern dass du der Sohn Gottes bist, der für uns gestorben ist und der uns lieb hat. Darum möchten wir dich jetzt bitten, dass du uns anhörst, unser Gebet. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.